Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Kritik an Donald Trump ist nichts Neues, wenn sie von evangelikalen Christen kommt, allerdings schon. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem bei Tag für Tag, welche Bedeutung hat der Holocaust für die jüdische Identität heute? Dazu hören Sie die Stimmen von Juden aus 3 Generationen. Und jüdische Gemeinden in Deutschland könnten mehr Mitglieder haben, wenn sie die Abstammungs- und Aufnahmeregeln lockern würden. Auch das heute in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Keine religiöse Gruppe in den USA ist so wichtig für Donald Trump wie die der evangelikalen Christen. Sie sind meist konservativ bis bibelfundamentalistisch und sehen in Trump einen Garanten ihrer eigenen Werte. Mehr als 80% der weißen Evangelikalen haben bei der letzten Präsidentschaftswahl für Trump gestimmt. Und diese Zustimmungswerte dürfte sich der US-Präsident auch für die kommende Wahl im November wünschen. Deshalb ist es bemerkenswert, was kürzlich im traditionsreichen evangelikalen Magazin Christianity Today zu lesen war. In einem Leitartikel hieß es, der amerikanische Präsident schade dem Land. Was das über den bislang geschlossenen Block evangelikaler Trump-Anhänger aussagt, berichtet Katja Ridderbusch aus den USA.
And we humbly ask you to bless our nation and to bless our President Donald Trump.
Mit der Bitte, das Land und seinen Präsidenten zu segnen, begann Anfang Januar eine Massenkundgebung evangelikaler Christen in Miami im Bundesstaat Florida. Eine Szene der Eintracht. Donald Trump, die Augen geschlossen, stand umringt von Predigern, die beschwörend die Hände über ihm ausstreckten. Im Saal und auf der Bühne war nichts zu spüren von der Meuterei, die noch wenige Tage zuvor die bislang treueste Anhängerschar des Präsidenten erschüttert hatte. Was war geschehen? Das angesehene evangelikale Magazin Christianity Today hatte kurz vor Weihnachten in einem Leitartikel die Absetzung von Donald Trump gefordert. Und zwar mit dieser Begründung.
Präsident Trump hat seine Autorität für persönliche Zwecke missbraucht und seinen Amtseid verletzt. Das beschädigt die Institution des Präsidentenamtes, den Ruf unseres Landes und die Zukunft seiner Menschen. Nichts von dem, was der Präsident vermeintlich erreicht hat, kann die Gefahr aufwiegen, der wir durch einen politischen Führer mit grob unmoralischem Charakter ausgesetzt sind.
Klare Worte und ein ungewöhnlicher Schritt findet Andra Gillespie, Professorin für Politikwissenschaft an der Emory-Universität in Atlanta.
It's surprising to see a white evangelical publication come out so forcefully.
Es ist überraschend, dass eine evangelikale Publikation so drastisch gegen Präsident Trump Partei ergreift. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie hoch die Zustimmungsrate für Trump bei weißen Evangelikalen ist. Christianity Today schwimmt mit dem Leitartikel also gegen den Strom.
Tatsächlich stimmten mehr als 80% der weißen Evangelikalen in den USA bei den Wahlen im Jahr 2016 für Donald Trump. Laut einer aktuellen Umfrage des Public Religion Research Institute wollen ebenso viele von ihnen im November den Präsidenten im Amt bestätigen. Weniger überraschend als der Leitartikel sei die feindselige Reaktion darauf, sagt Gillespie. Knapp 200 evangelikale Kirchenvertreter schrieben einen offenen Brief an den Geschäftsführer des Magazins, drohten mit einer Kampagne zur Kündigung von Abonnements und verteidigten ihre Gefolgschaft für den Präsidenten so.
Wir sind bibeltreue Christen und patriotische Amerikaner und dankbar dafür, dass der Präsident unseren Rat sucht, dass er eine Politik vertritt, die das ungeborene Leben schützt, religiöse Freiheit fördert, das Strafrechtssystem reformiert und den Staat Israel unterstützt. Wie Jesus Christus sind wir gnädig gegenüber Sündern. Und darauf sind wir stolz.
Auch Franklin Graham reihte sich Ende Dezember in den Chor der Empörten ein. Er ist ein Sohn des 2018 verstorbenen Erweckungspredigers und Teleevangelisten Billy Graham, der Christianity Today 1956 gegründet hatte.
My father would be very disappointed. This magazine is way off.
Sein Vater wäre sehr enttäuscht, sagt Graham dem konservativen TV-Sender Fox News. Trump habe mehr für Christen und insbesondere für Evangelikale in den USA getan als jeder andere Präsident vor ihm. Der Autor des Leitartikels habe seinen Verstand verloren. Gemeint ist Mark Galley, der langjährige Chefredakteur von Christianity Today. Galley, seit Beginn des Jahres im lang geplanten Ruhestand, nimmt es gelassen. In einem Interview mit dem US-Radiosender NPR unterstreicht er am 6. Januar seine Position.
My evangelical brothers and sisters, many pass it off and say, well, he's fighting for the causes we care about, and if he has a few rough edges, we can live with that.
Viele meiner evangelikalen Glaubensbrüder und Schwestern tun Kritik an Trump ab und sagen, er hat viele unserer Interessen durchgesetzt. Er hat halt ein paar Ecken und Kanten, doch damit können wir leben. Aber ein Mann, der seine politischen Gegner jeden Tag als Verrückte bezeichnet, als Betrüger, als Lügner und als Loser, der befeuert eine Kultur der Missachtung.
Galley geht noch weiter. Sich von Trump zu distanzieren, liege auch im Eigeninteresse der evangelikalen Christen, sagt er.
I think the word evangelical, which is a very good word in terms of its richness, its theological richness and its history, but that word is shot now. It is just.
Das Wort evangelikal hatte lange Zeit einen positiven Beigeschmack. Es stand für theologische Tiefe und eine reichhaltige Geschichte, aber das ist vorbei. Heute ist evangelikal ein Synonym für ultrakonservative Politik. Und das ist ein Problem. Das ist gefährlich für unser Land, für unsere Kultur, für die Rolle der USA in der Welt. Und es ist eine Katastrophe für den evangelikalen Glauben.
Doch welche konkrete Wirkung hat der Weckruf von Christianity Today? Die Abonnentenzahlen des Magazins haben angezogen. Die Website brach unter dem Ansturm der Klicks mehrfach zusammen. An den Loyalitäten der weißen Evangelikalen gegenüber Präsident Trump dürfte der Leitartikel allerdings wenig ändern, wie die Kundgebung in Miami gerade erst zeigte.
Because God is great in America again. In Jesus' name we pray. Amen.
Right now I would say that it's a mixed bag and that it's going to veer more towards the status quo.
Erstmal dürfte alles beim Alten bleiben, vermutet Politikwissenschaftlerin Gillespie. Weiße Evangelikale stellten seit Jahrzehnten einen soliden republikanischen Wählerblock und seien aktuell sehr zufrieden mit der Trump-Präsidentschaft. Daran werde sich bei den Wahlen im November wohl auch nichts ändern. Was hat sich Christianity Today dann von dem Leitartikel versprochen? Er habe neben lauter Kritik auch viel leise Zustimmung bekommen, betont Chefredakteur Galley. Auch von Evangelikalen, die sich in der Minderheit wähnten und damit ohne Stimme. Andra Gillespie sieht das so.
I think what Galley may have been trying to do, especially since this was going to be, you know, one of his swan song editorials, was I think he just wanted to get on the historical record.
Ich glaube, dass Mark Galley mit seinem Abschiedsartikel versucht hat, längerfristig gewissermaßen für die Geschichtsbücher festzuhalten, dass es eine Gruppe, wenn auch eine kleine Gruppe unter den Evangelikalen gab, die sich Präsident Trump entgegengestellt haben. Im Übrigen ist die Trump-Präsidentschaft noch nicht vorbei. Wenn es weitere Enthüllungen über Trump gibt, dann hat Christianity Today vielleicht einen Weg für jene Evangelikale bereitet, die sich gegen den Präsidenten auflehnen wollen.
Then perhaps that provides an opening for other people to say that they're willing to stand in opposition to President Trump.
Evangelikale Kritik an US-Präsident Trump, Katja Ridderbusch berichtete.
Auschwitz, der Name des nationalsozialistischen deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers, ist zum Inbegriff geworden für den Holocaust, für den millionenfachen Mord an den europäischen Juden. In diesen Tagen wird viel daran erinnert, denn am 27. Januar ist es 75 Jahre her, dass Soldaten der Roten Armee die verbliebenen Häftlinge in Auschwitz befreiten. Für viele Juden stellt sich seither die Frage, welche Bedeutung der Holocaust für ihre Identität, auch für ihr religiöses Selbstverständnis hat. Wir stellen Ihnen heute drei Juden aus verschiedenen Generationen vor. Als erstes den Maler Yehuda Bakon, der als einziger seiner Familie Auschwitz überlebt hat. Er studierte jüdische Texte und besuchte religionsphilosophische Vorlesungen, um seine Erlebnisse zu verarbeiten.
Das Bild gehört zu seinen berühmtesten. Ein Schornstein, eine Rauchwolke und über dem Kamin im Qualm das Gesicht seines Vaters. Yehuda Bakon ist ein begnadeter Maler und Zeichner. Das war er schon als Kind. Die SS ließ ihn als eines von 89 Kindern am Leben, und zwar als Alibi für mögliche Besuche des Roten Kreuzes. Sie waren die sogenannten Birkenau-Boys und sollten die Asche der Toten mit Loren zur Weichsel bringen. Yehuda Bakon lebt heute in Jerusalem als hochgeachteter Professor für Malerei. Als die Russen Auschwitz befreiten, malte er auch diesen Moment, ein Soldat, der ihn aus dem Lager emporzieht. Das Bild hängt überlebensgroß in der Gedenkstätte Yad Vashem. Er selbst musste vollkommen allein, die gesamte Familie war ermordet worden, nach Auschwitz einen neuen Sinn im Leben finden.
Was macht man mit diesem geschenkten Leben? Selbstverständlich war ich noch sehr Kind, trotz den Erfahrungen, 80-jährig, aber das Alter war 16, noch keine 16. Erstens, wie kann ich mich erholen, versuchen, wieder ein Mensch zu werden? Weil wir dachten, wir sind eigentlich keine Menschen in gewissem Sinn.
Yehuda Bakon studierte nicht nur Malerei, er hörte auch die Vorlesungen von Martin Buber und Gershom Scholem. Er hat die alten chassidischen Schriften studiert und sich so schließlich auch das Böse erklären können.
Man kann es wählen, man kann sich verirren und man kann auf das Böse bestehen. Manchmal hat man die Wahl, aber wir passen nicht auf und verirren uns. In unserer deutschen Sprache ist Sünden. In Hebräisch ist es keine Sünde. Dasselbe Wort bedeutet sich verirren. Ich wollte gerade gehen, ich ging ein bisschen nach links oder da, aber ich bin immer bereit, zurück in den richtigen Weg zu gehen. Aber man verirrt sich manchmal, man wird verlockt, da sieht es schöner aus oder wie. Zu Gott, man kann sich verirren, bei euch Sünde, bei uns bedeutet dieses Wort nur Ablenkung. Man wird abgelenkt. Ich wollte wirklich das tun, hatte keine Zeit. Jeder Mensch verirrt sich jeden Tag irgendwie.
Der Auschwitz-Überlebende Yehuda Bakon, 90 Jahre alt, denkt über Sinn und Sünde nach. Die jüdische Schriftstellerin Mirna Funk wurde 1981 in Ost-Berlin geboren. Sie fragt sich, welche Rolle die Erinnerung an den Holocaust für ihre Identität spielt.
Die 38-jährige pendelt zwischen Tel Aviv und Berlin. Die Schriftstellerin schreibt Essays und Kolumnen, auch für die Vogue, über Mode, Historisches, Philosophisches. Für ihren Roman Winternähe hat sie viele Preise erhalten. Sie ist eine Jüdin der dritten Generation nach der Shoah.
Das Erinnern für Juden gibt es ja nicht seit dem Holocaust, sondern jedes Fest in der jüdischen Religion ist das Erinnern an ein Ereignis. Meistens ist es sozusagen, sie haben versucht, uns zu töten, wir haben überlebt, lasst uns essen. So. Der Holocaust ist ja Teil einer langen jüdischen Geschichte, auch einer langen Verfolgungsgeschichte und einer langen Geschichte von, man hat versucht, irgendwie Juden auszurotten. Und daran denkt man und man denkt natürlich auch an das, was den Generationen davor passiert ist, und man gedenkt, weil man auch lernen will aus den Erfahrungen der anderen. So. Dementsprechend ist das Erinnern als solches festgeschrieben in die jüdische Religion, aber auch eben in die jüdische Tradition, wenn man gar nicht so religiös ist.
Sagt die Schriftstellerin Mirna Funk. Was bedeutet es, heute als junger Jude in Deutschland zu leben, im Land der Täter? Diese Frage stellt sich auch Mike Dellberg.
Mike Delberg ist knapp 30, in Berlin geboren, er ist gewählter Vertreter der jüdischen Gemeinde, er engagiert sich politisch in der CDU und er trägt grundsätzlich Kippa, aus Überzeugung. Er ist Deutscher und Jude und das passt, so sagt er, zusammen.
Ich glaube, eine Sache, die relativ schön ist, ist, dass wir eigentlich den größten Konsens innerhalb der jungen jüdischen Gemeinschaft in Deutschland haben, dass wir unsere Koffer ausgepackt haben. Viele von uns sind hier geboren worden, wir haben hier unsere Heimat, wir sind hier aufgewachsen. Alles, was wir sind und was wir gemacht haben, haben wir auch Deutschland mit zu verdanken. Und auch das ändert sich gerade ein bisschen. Die Situation ist nicht einfach. Und selbst obwohl ich ein grundlegend positiver Mensch bin, und Sie haben es vorhin angesprochen, ich trage jetzt seit mittlerweile fast einem halben Jahr die Kippa überall, wo ich bin, ob es bei der Arbeit ist oder auf der Straße. Und mir ist tatsächlich bis jetzt nur Positives passiert, außer vielleicht ein paar blöde Blicke, aber sonst war es in Ordnung. Und trotz dessen merke ich, wie das Leben in Deutschland als jüdischer Mensch schwieriger wird. Es ist wichtig, dass man überhaupt mal eine jüdische Person gesehen hat. Das ist auch einer der Gründe, warum ich die Kippa trage. Ich bin kein orthodoxer Mensch, aber ich bin gläubig, ich bin gläubiger Jude und ich möchte zeigen, dass Juden ein Teil dieser Gesellschaft sind und genauso dazugehören. Wenn ich sie jetzt abnehmen würde, würde mich keiner auf der Straße irgendeiner Religion zuordnen können oder irgendeiner Herkunft. Ich wäre genauso wie jeder andere.
Jüdische Identität nach dem Holocaust. Das waren Stimmen aus drei Generationen, aufgezeichnet von Maria Ossowski. Vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 lebten auf dem Gebiet des Deutschen Reiches 570.000 Juden. 1950, also nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es in Deutschland nur noch 15.000 Juden. Dass jüdisches Leben in der Bundesrepublik eine Zukunft haben könnte, galt damals als unwahrscheinlich. Doch das hat sich geändert. Heute zählen jüdische Gemeinden in Deutschland 100.000 Mitglieder. Sie profitierten vor allem von der Zuwanderung aus Osteuropa. Tatsächlich könnten die Gemeinden noch größer sein, denn viele Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion wollen gern Mitglieder werden, doch sie können es nicht, weil sie keine jüdische Mutter nachweisen können. Und da sind die Regeln streng. Doch nun wird darüber diskutiert, ob es in bestimmten Fällen einen vereinfachten Gemeindezugang geben soll. Jens Rosbach berichtet über eine innerjüdisch umstrittene Frage.
Alexei Heistwer wollte in die Synagoge gehen. Als der jüdische Kontingentflüchtling vor 20 Jahren einwanderte, bat er im mecklenburgischen Wismar um Aufnahme in die jüdische Gemeinde. Doch der Moldawier wurde abgewiesen, denn er konnte nicht nachweisen, dass er eine jüdische Mutter hat.
Wenn du keine Papiere von deiner jüdischen Mutter hast, hast du keine Möglichkeit, in jüdische Gemeinde als Mitglied zu werden. Danach hatte ich keinen Wunsch, keine Lust, kann man sagen, zur jüdischen Gemeinde wiederkommen, weil es war sehr traurig.
Der 79-jährige Migrant erzählt, dass seine Mutter einst im KZ umgebracht wurde, ohne dass es dafür Dokumente gab. Und in der Sowjetunion habe die mütterliche Linie keine Rolle gespielt. Die Ablehnung durch die jüdische Gemeinde in Deutschland sei deshalb schockierend gewesen.
Es war für mich von Anfang an ein Problem, eine Kränkung. Aber was konnte ich ändern?
Kein Einzelfall. Stella Schabatova leitet in der Synagogengemeinde Köln eine Sorgenhotline für Zuwanderer, ein russischsprachiges Vertrauenstelefon. Die Psychologin, die selbst aus den GUS-Staaten zugewandert ist, hört seit Jahren Klagen von jüdischen Zuwanderern, die sich abgewiesen fühlen.
Ich habe so oft gehört, ich war so in der Sowjetunion als Jude verfolgt. Ich könnte so meine Karriere deswegen nicht machen. Und ich war nie eine Russe da. Ja, für die Menschen, die in der Sowjetunion gewohnt haben. Und ich komme nach Deutschland, komme in die jüdische Gemeinde, sage, ich bin eine Jude. Und mir sagt die jüdische Gemeinde und deutsche Gesellschaft auch, so, dass ich bin kein Jude, ich bin ein Russe. Und da verstehen Sie, so welche Kränkung kommt dann.
Nun, Da die Zahl der Juden in Deutschland wegen der Überalterung sinkt, wird eine religiöse Frage immer drängender. Sollten Zuwanderer, die keine jüdische Mutter, sondern nur einen jüdischen Vater haben, Mitglied einer jüdischen Gemeinde werden können, ohne dass sie dafür jahrelang konvertieren müssen? Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, fordert von den Rabbinern einen vereinfachten Übertritt für die russischsprachigen Zuwanderer.
Der Vorschlag oder die Anregung, die ja nicht nur erst von mir kommt, sondern auch meine Amtsvorgänger immer wieder ja fast eingefordert haben, findet, so habe ich das Gefühl, nicht so ganz den Widerhall bei der orthodoxen Rabbinerkonferenz, wie ich es mir eigentlich wünschen würde.
Mehr als 90% der Juden in Deutschland besuchen eine orthodox geprägte Gemeinde. Und die orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland, kurz ORD, beharrt auf den traditionellen Regeln.
Es ist keine einfache Frage, warum es im orthodoxen Judentum keine Konversion leicht gibt oder ähnliches.
Verteidigt ORD-Vorstand Scholt-Baller den konservativen Kurs.
Das orthodoxe Judentum legt Wert auf die konsequente Einhaltung der Halacha, der religiösen Gesetze. Wir können keine Ausnahmen machen, auch nicht bei besonderen Umständen, die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion erfahren haben.
Das orthodoxe Judentum verlangt von Menschen, die keine jüdische Mutter haben, eine aufwendige Konversion. Sie dauert in der Regel 2 bis 3 Jahre und erfordert nicht nur die umfassende Kenntnis, sondern auch das bewusste Leben jüdischer Gesetze. Die Kandidaten müssen etwa koscher essen und den Schabbat einhalten, den wöchentlichen Ruhetag. Außerdem ist eine Anbindung an eine orthodoxe Gemeinde erforderlich. Wer weit weg von einer solchen Gemeinde wohnt, muss extra umziehen. Dies gilt selbst für alte Menschen. Flexibler zeigt sich das liberale Judentum. Ihre Vertretung, die Allgemeine Rabbinerkonferenz, erlaubt einen erleichterten Übertritt. Juri Katnikow, liberaler Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, möchte den russischsprachigen Zuwanderern helfen.
Wir haben schon ein Programm in unserer Allgemeinen Rabbinerkonferenz, sie nennt man Statusklärung. Und dann wir schauen, wenn jemand schon sehr aktiv im jüdischen Leben teilnimmt und nur sozusagen auf Papieren nicht koscher ist, dann korrigieren wir diese Sache, ja.
Und das heißt, ein Kandidat, der keine jüdische Mutter hat, muss vor dem Beit Din, dem Gericht der Rabbinerkonferenz, seine jüdischen Bezüge darlegen. Etwa ob er oder sie einen jüdischen Vater oder einen jüdischen Ehepartner hat oder bereits jüdische Bräuche pflegt. Auch eine antisemitische Verfolgung in der ehemaligen Sowjetunion kann hierbei eine Rolle spielen. Männliche Anwärter sollten zudem beschnitten sein oder dies nachholen.
Am Ende, wenn ihr Status ist geklärt, jede Person, das heißt eine Frau oder ein Mann, geht in einen Bad, der heißt Mikwe. Man sagt besondere Segenssprüche, man taucht rein. Für diejenigen, die der Kirche kommen, sie kennen dieses mit Johannes der Täufer, ja, der hat auch dieses gemacht. Das genau kommt von dieser jüdischen Prozedere, man eintaucht. Diese Person wurde als neugeboren betrachtet.
In der Praxis hängt aber auch die Konversion leid vom jeweiligen Rabbiner ab. Juri Katnikow aus Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel legt Wert auf ein Minimum an Hebräischkenntnissen sowie auf Wissen über das wöchentliche Schabbatgebet, bei dem jeweils ein Abschnitt aus der Tora vorgetragen wird, also aus den 5 Büchern Mose. Anderen liberalen Rabbinern reicht es hingegen, wenn ein Kandidat eher kulturell als religiös geprägt ist. Die Zielrichtung ist aber dieselbe.
Wir schauen, ob der Person ein Herzen liegt, jüdisch zu sein, ob er sich bekennt zum jüdischen Volk oder nicht. Das ist der Maßgebende bei solchen Prozessen.
Der Zentralrat der Juden ist froh, dass zumindest die liberalen Gemeinden einen vereinfachten Übertritt anbieten für russischsprachige Zuwanderer. So erhält die Religionsgemeinschaft wieder mehr Zuwachs. Aber auch Ratspräsident Josef Schuster legt Wert auf religiöse Ernsthaftigkeit. Beliebigkeit möchte er nicht in den Synagogen einführen.
Der Wechsel einer Religion oder der Übertritt von einer Religion zu einer anderen Religion, egal aus welchen Motiven, kann nicht sein, was man mal so by the way mit einem Wochenendkurs das Judentum in aller Kürze bewerkstelligt. So kann es sicherlich nicht funktionieren.
Soweit der Bericht von Jens Rosbach. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion in dieser Woche hatte Andreas Mein. Am Montag zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr können Sie uns wieder hören oder natürlich jederzeit im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.